Hallo, hier ist Pogi von The Delic und ihr hört den Adventure Treff Podcast. Der Adventure Treff Podcast, der Podcast, der mit Liebe gemacht wurde und Zuneigung.
Adventure Treff,
der Podcast.
Hier wieder der Adventure Treff Podcast, fast ein Zungenbrecher, vom Gamescom Freitag, den wir am Samstag aufnehmen, aber trotzdem über den Freitag sprechen. Damit es nicht wieder ganz so lange dauert wie sonst, machen wir noch eine ganz schnelle Vorstellungsrunde. Wir sind
der Michael,
der Jan,
Axel,
Toni,
Basti und der Hans. Der Hans darf aber nicht reden. Und deswegen beginnen wir jetzt auch erstmal mit einem Titel, den Axel und Michael gesehen haben, am Morgen des Gamescom Freitags, Kursk.
Richtig, war auch eigentlich überhaupt nicht geplant, sondern wir waren einfach ein bisschen früher da, als wir eigentlich da sein mussten. Sind dann nochmal ein bisschen durch die Hallen gelaufen und sind da zufällig drüber gestolpert. Und wir hatten da auch schon mal drüber berichtet, dieses Kursk ist nicht dieses Operation Kursk K-141, das vor einem Jahr etwa rausgekommen ist, und sondern es ist ein First-Person, wie soll man es beschreiben, also ein Story-driven Game mit so einem kleinen bisschen Action-Elementen, Quicktime-Events und so weiter.
Hat Psychological Horror?
Eigentlich könnte...
Dann finde ich es nicht interessant.
Es könnte sein.
Mich interessieren diese Titel nicht mehr.
Ach so, du bist jetzt Spezialist.
Gut. Ich möchte auch die Seite umbenennen.
Psychological Horror Treff.de. Ja, haben wir gesehen. Und gezeigt wurde uns die Einstiegsszene, soweit ich das mitbekommen habe, oder? War das schon?
Nee, das war da hinten im Spiel, wenn man schon auf der Kursk ist und die ersten Explosionen schon passieren. Mhm. Aber das Spiel beginnt eigentlich schon in Moskau. Man spielt einen Spion, der als Militärexperte auf die Kursk geschleust werden soll. Und um da irgendwie Waffensysteme auszuspionieren. Und also es beginnt in Moskau, geht dann nach Sevastopol und dann irgendwie auf die Kursk, und bis die dann letztendlich untergeht. Und am Anfang soll es wohl mehr so Ermittlungen geben und eher ruhigeres Spiel. Und hinten raus gibt es dann mehr Action mit, wie gesagt, schon Quicktime-Events und unter Zeitdruck auch Rätsel lösen. So muss man zum Beispiel, da kommt Rauch ins Zimmer und das muss man möglichst schnell verhindern, indem man die Belüftungsanlage
zutackert. Genau.
Was sie wohl haben, ist, dass sie auch viele Dialoge haben, die jetzt nicht unbedingt so zur Story nötig sind, sondern so einfach als Atmosphärebildung. Und was auch ist, sie haben, die Charaktere sprechen alle in ihrer Landessprache.
Das ist richtig. Also es gibt Sprachausgabe, Englische, es gibt Untertitel auch in Deutsch unter anderem.
Es gibt auch Sprachausgabe in Deutsch, haben sie gesagt. Also
wenn sie einen Publisher finden, der das finanziert. Im Moment sind, soweit ich weiß, noch an einem Punkt, wo sie nur die Englische drin haben.
Ja, im Moment haben sie die Englische drin, aber sie planen auch, dass in der jeweiligen Landessprache des Spielers...
Müssen wir mal schauen, wenn es erscheint.
Ich finde, ihr solltet das jetzt ausdiskutieren.
Ja. Ich finde, sie sollten eine deutsche Sprachausgabe haben.
Ja. Unabhängig davon, ob sie es haben. Aber worum es jetzt eigentlich ging, ist halt, also wenn der Charakter selbst spricht, dann spricht er halt in seiner Sprache. Ja? Wenn zum Beispiel die Mannschaft von der Kursk spricht, dann sprechen die in Russisch, haben aber dann Untertitel in der jeweiligen Sprache.
So ein bisschen wie bei The Last Express?
Ja. Ein bisschen in der Richtung, genau. Ja, sah ganz gut aus.
Mhm. Ja,
grafisch ein toller Titel. Viele Effekte. Spielerisch müssen wir mal gucken, was außer dieser einen Action-Sequenz, die wir gesehen haben, später dann drin ist und inwieweit das als Adventure im weitesten Sinne bezeichnet werden kann.
Genau. Gut.
Ja, so, raus kommt's für PC und auf Konsolen?
Ich meine ja.
Xbox und PlayStation 4.
Genau.
Mit Erscheinungstermin.
Sie wollen es bis zum Ende des Jahres fertigstellen. Sie haben aber noch keinen Publisher und wissen nicht, was der dann für Release-Pläne hat.
Ja.
Check.
Wer sich wundert, warum im Hintergrund Burgerbratgeräusche zu hören sind, so, als auch Motorräder, die offenbar kaputt sind, weil jemand sie nicht zur Reparatur gefahren hat und jetzt mit einem knatternden, defekten Vehikel unterwegs ist, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass das zum einen alle anderen schrecklich stört und zum anderen auch eine Gefahr für sie selbst ist. Dem sei gesagt, wir nehmen das heute nicht in unserem Studio auf, wie gewohnt, im Studio Storch, sondern wir nehmen es einfach in einem Restaurant auf, weil das der letzte Ort ist, wo wir uns gemeinsam sehen.
Für immer?
Eventuell.
Genau. Interessanterweise werden wir, glaube ich, in diesem Podcast gleich noch feststellen, wie unglaublich vielseitig die Gamescom ist. Denn nachdem ich euch jetzt gerade so zugehört habe mit Kursk, habe ich gedacht, Moment, das war doch in meiner Präsentation, die ich gleichzeitig gesehen habe, Outreach, irgendwie doch genau das Gleiche.
Auch ein bisschen russisch.
Genau, da geht es nämlich auch um Russland. Und es gab auch das Gespräch mit, reden die denn eigentlich dann in ihrer Originalsprache? Und die Antwort war, ja, also wir bräuchten einen Publisher, der uns dann bezahlt, dass die in allen ihren eigenen Sprachen sprechen. Und aktuell machen wir es aber nur Englisch, weil das müssen wir halt irgendwie machen wegen international.
Aber also das war
aber mit russischem Akzent.
Das heißt, wenn die Leute jetzt wissen wollen, was du gesehen hast in der Outreach-Präsentation, dann spulen sie jetzt 5 Minuten zurück, hören den Teil nochmal und kommen dann wieder an die Stelle zurück und dann geht es um das nächste Spiel. Oder möchtest du noch was?
Ich möchte was ergänzen. Outreach ist ja ein Spiel der sehr populären Spielegattung. Psychological Sci-Fi Adventure.
So wie Event Horizon?
aber in realistisch. Nein, es ist, wird so ein bisschen verglichen mit Adrift. Es ist so ein bisschen das, was Harold zu Her Majesty's Biffing ist, ist Outreach zu Adrift.
Niemand wird diese Referenz irgendwie zuordnen können.
Ich finde schon. Es geht nämlich um es geht um Weltraum, es geht um Schwerelosigkeit, es geht um sowjetische Kosmonauten und es geht sehr viel um Realismus. Es geht um den Kalten Krieg, es geht um die Zeit der Aufrüstung und des Weltraumwettrüstens und man übernimmt die Rolle eines Kosmonauten, eines sowjetischen Kosmonauten, der auf einer Weltraumstation sich befindet und dort eine Person retten muss. Das ist so im Groben so ein bisschen die Story hat, also so dieses klassische Weltraum-Setting, allein im Weltraum. Natürlich ist Schwerelosigkeit ein großes Thema bei dem Titel. Schwerelosigkeit wird beim späteren Titel auch nochmal ein Thema sein. Das aber dazu nachher später noch im Detail. Bei Outreach hat das eine Konsequenz, nämlich die Steuerung. Man muss sich in der Schwerelosigkeit fortbewegen und das geht halt eben nicht wie am klassischen Adventure mit Point and Click, sondern man muss sich im Ego-Modus, ein Echtzeit-3D-Adventure, ganz klassisch, entwickelt mit, ich glaube auch Unreal, und man muss sich abstoßen von Objekten, indem man sich mit dem Gamepad halt die Figur steuert, um beispielsweise von einer Stelle zur nächsten zu fliegen, wenn man sich außerhalb der Weltraumstation zum Beispiel befindet. Und wenn man sich dann versteuert, dann fliegt man sehr schnell in den weiten Weltraum. Und,
ist das wo du anfangs in der Kapsel quasi anfängst und dann anfängst, irgendwelche DVDs rumzuwerfen durch die Schwerelosigkeit?
Das haben wir, glaube ich, nicht gesehen. Wir haben so eine Art Prolog gesehen, wo man noch nicht den Hauptcharakter spielt, sondern eine Frau, die eine Aufgabe erledigen muss außerhalb der Weltraumstation und sich dann anhand von so Relings quasi frei schwebend von Reling zu Reling hantieren muss. Und das funktioniert halt eben, indem man sich abstoßt und man halt auch guckt, in welchem Winkel man sich da abstoßt und so weiter. Es ist aber kein Plattformer oder so, sondern es ist halt eben schon ein Adventure, es wird eine Geschichte erzählt. Es gibt auch Objekte und Objekträtsel. Es ist halt klassisch narrativ, also es hat schon Walking Simulator Charakter, weil halt viel Funkverkehr zu hören ist, während man sich fortbewegt und wir haben halt eben auch jetzt keine Szenen aus dem Hauptspiel gesehen, sondern eben nur diesen Prolog, wo es eben auch darum geht, dass diese Frau dann in Not gerät, wenn ich es richtig verstanden habe, und man quasi selber später die Person ist, die irgendwie die Aufgabe hat, sie zu retten. Aber wie gesagt, es ist schon ein großer Teil, auch diese Bewegung und dieses sich im physikalischen, schwerelosen Raum korrekt bewegen. Wenn man es mal nicht schafft und die Reling zum Beispiel nicht greifen kann, wenn man sich verschossen hat sozusagen, gibt es halt ein Autosave und man kommt zurück zum letzten Greifpunkt. Das ist so die Besonderheit eigentlich so ein bisschen von Outreach, dass es so diese Schwerelosigkeit sehr realistisch imitiert, so ein bisschen so erinnernd an Filme wie Gravity beispielsweise, das ist auch so ein bisschen so eine Inspiration und eben eine unglaublich realistische Darstellung hat von, wie war der Weltraum während dem Zweiten Weltkrieg, also sie haben sich die Mir angeschaut, sie haben
da war damals ganz anders als heute übrigens, das meint man ja gar nicht.
Ja, der ist ja auch älter geworden.
Naja. Ist das ein Virtual Reality Game oder ist das einfach ein klassisches Monitorspiel?
Wir haben die Frage gestellt, ob sie VR das Ganze, also aktuell ist es ein Monitor, und wir haben die Frage gestellt, ob sie das auch als VR rausbringen, und sie haben dann gesagt, ja, sie haben es ausprobiert und es ist ihnen sparübel geworden und deswegen wollen sie es nicht machen. Aber sie haben es nicht komplett ausgeschlossen. Interessanterweise werden wir später in diesem Podcast ein Spiel haben, das ganz, ganz ähnlich ist, aber in VR. Und eine Person von uns ist sparübel geworden. Dazu kommen wir aber noch.
Genau genommen, allen Personen, die es ausprobiert haben.
Ist es so? Ist wirklich allen übel geworden bei dem Titel, der noch kommt?
Ich glaube, nur Hans hat das ausprobiert. Es
hat auch nur Hans gespielt.
Ach so, ich dachte, ihr meint alle Personen, die es jemals ausprobiert haben.
Ihm ist aber auch nicht speiübel geworden. Also ja. Man darf es da nicht übertreiben. Also
dazu kommen wir aber später noch. Aber das ist Outreach. Schöne Grafik, nettes Team, sind Briten. Wie gesagt, für alle, die sich halt für diesen Weltraum interessieren, so NASA-Fans und die mir spannend finden oder Weltraumanzüge, die in den 60er Jahren entwickelt worden sind. Deswegen auch die Anspielung an Harold. Es ist halt sehr viel historisches Wissen mit dabei über diese Zeit. Und eben auch die Tatsache, dass man Sowjet spielt und eben nicht den Westen und man aus deren Perspektive sieht, die ganze Aufrüstung, das ist so ein bisschen so ein Kernthema. Plus natürlich die persönliche Lage des Kosmonauten.
Und man kann im Spiel Videospiele spielen.
Richtig, man kann im Spiel Videospiele spielen aus der Zeit. Was cool ist. Irgendwas vergessen? Toni?
Ich glaube, das Wichtigste war dabei.
Dann machen wir direkt weiter. Danach.
Ich war auch, glaube ich, bei Kursk. Da hatten wir auch am Anfang so ein kleines Handheld-Videospielchen gesehen.
Das stimmt.
Ja.
Langsam wird es gruselig. Wird
unheimlich, ne?
ich wusste nicht, ob geplant ist, ob man das auch spielen kann.
Also, wir haben jetzt zwei Spiele gesehen, in denen das mit Russen zu tun hat, mit Spielen im Spiel.
Und mehrsprachigen
Charakteren.
Ja. Wir werden es nicht mehr auflösen können, weil leider hat die Businesshalle schon zu. Vielleicht waren wir ja doch in der gleichen Präsentation, haben es nicht gemerkt.
Ich fand sehr schön, wie Toni gerade gesagt hat, das Wichtigste war dabei und damit auf sehr höfliche Weise formuliert hat, dass das meiste davon sehr unwichtig war.
Apropos wichtig und unwichtig. One C, ein Publisher aus Russland, veröffentlicht so ein paar Spiele. Wie viele Spiele veröffentlicht er denn so insgesamt, Jan?
Ja, wir waren da und dann hieß es, also 1C ist ein russischer Publisher und die haben offenbar die Welt bereist und ganz viele Independent-Entwickler dazu überredet, mit ihnen das zu veröffentlichen, und sie veröffentlichen diese Independent-Spiele jetzt weltweit oder veröffentlichen die mit anderen Partnern zusammen. Und dann hieß es in der Präsentation, wir haben jetzt 25 Minuten Zeit und schauen uns 16 Spiele an. Und da haben wir gesagt, ja, danke, wir sind ein Adventure-Magazin, wir können uns ja konzentrieren auf Sachen, die irgendwie so ein bisschen Adventure-mäßig drauf sind. Und dann hieß es, ja, dann schauen wir uns jetzt einfach nur die 8 an hier. Und dann haben wir 8 Spiele präsentiert bekommen in 25 Minuten.
So, jetzt wird hier Essen vorbereitet.
Ich stelle
das mal
hier so hin.
Vielen Dank. Das Besteck sieht schon sehr gut aus. und Schon ist Jan abgelenkt. Man kann Jan sagen, Jan ist, wir mussten ja nur wegen Jan hier hin, damit er sich einen kostenlosen Duschlöscher abholen kann. Weil der Sucht verfallen ist.
Das hat ja auch mit dem Burger zu tun, der mir hier versprochen wurde.
Das Messer sieht cool aus. Jan, könntest du dein Pokémon-Handy mal weglegen und
Ich spiele kein Pokémon, ich rufe einfach nur den Artikel auf, über den ich jetzt...
Das macht's nicht besser.
Ich habe den Flugmodus kurz abgeschaltet und jetzt wieder angeschaltet.
Also wenn ihr uns jetzt nicht hört, dann wisst ihr genau, dass die Person im blauen Hemd schuld ist.
Ich möchte einfach kein Spiel von Monsieur vergessen, weil die alle wichtig sind. nein, es gab zwei, ich fand, es gab zwei besonders interessante Spiele bei 1C. Das eine hast du gesehen. Das war Psychological
Horror. Das eine Spiel, was ich nicht gesehen habe. Das habe ich nicht gesehen, aber das war gut.
Das war interessant. Das war aber nicht so ein richtiges Adventure.
Es war auch kein Psychological Horror Adventure. Ich habe nämlich den Entwickler gefragt, ob es ein Psychological Horror Adventure ist. Und die Antwort war, no, everything you see is real. Das war die Antwort. Alles, was man sieht, ist real.
Insbesondere diese Nonschen Sagengestalten, die dich durch den Wald verfolgen.
Genau, also Ragnarök und so. Das ist alles real.
Ja, man meint das gar nicht so als Resteuropäer.
Mach erstmal deinen Titel.
Mein Titel heißt Haymerick. Schwieriger Name, Haimerik, glaube ich. Und das ist ein Puzzle-Plattformer mit sehr interessantem Art-Style und sehr interessantem Gameplay.
So, es wird nachher. Kommen Sie doch. Ja, Ketchup und Mayo hat immer Vorrang.
Ich frag sonst immer, wer Ketchup-Mayo braucht, wir machen das heute mal so, ja?
Vielen Dank.
Tut mir einen Gefallen, nehmt euch jeder was, weil wir brauchen gleich Platz am Tisch, ja?
Das ist... So, den Titel kriegen wir noch durch, oder?
Ja, es hat sehr interessanten Artstyle und sehr interessantes Gameplay. Der Artstyle ist sehr reduziert, braun, weiß, beige Töne, Comic-Stil, mal im Stil von alten europäischen Comics, aber dann mit sehr starker Over-the-Top-Gewalt, die man also man durchschneidet dann seine Gegner irgendwie mit seinem Schwert und die fallen irgendwie auseinander und alles blutet voll und man das ganze Blut ist halt das Einzige, was eine Farbe hat in dem
Spiel. Hat man noch nie gesehen, sowas.
Ja. Es ist tatsächlich sehr schön gezeichnet, sehr witzig und spielerisch ist es sehr interessant, weil ich das so noch nie gesehen habe. Was man macht ist, man läuft also über die Story quasi drüber. Also man sieht den Text, der die Story beschreibt, so ein Wort nach dem anderen und da läuft man drüber als kleine Spielfigur.
Das ist ein Walking Simulator eigentlich.
Man läuft schon, man geht nicht. Und man kann ja bei einzelnen Wörtern stehen bleiben und mit dem Wort, das unter einem jetzt steht, interagieren. Also wenn da steht Buckets, weil irgendwo Eimer vorkommen in der Story, kann man damit interagieren, dann hat man plötzlich einen Eimer in der Hand. Und dann läuft man weiter und dann steht da Fire und dann läuft man durch und man wird gegrillt und fällt
wie unser Burger gerade.
Wie unser Burger gerade, fällt zu Boden. Und dann muss man eben...
Wie unser Burger hoffentlich nicht.
Dann muss man eben zurücklaufen zu dem Wort Mud und kann jetzt mit dem Eimer den Matsch in den Eimer füllen. Dann geht man zurück, wirft den Eimer mit dem Matsch auf das Feuer und dann ist das Feuer weg und dann läuft man weiter. Also man muss mit den Wörtern eben Puzzle lösen.
Ein bisschen wie Type-Romane.
Ja, ein bisschen habe ich mich auch an Type-Romane erinnert gefühlt, aber die Art, wie man die Rätsel löst, ist ein bisschen anders. Es gibt auch tatsächlich Gegner, die man...
Eigentlich müssen wir jetzt abbrechen, oder?
Warum?
Ja, Gegner. Mach mal weiter.
Ja, also es laufen einem Gegner über den Weg und die hauen einen tot, wenn man eben nichts dagegen tut. Aber die Art, wie man die Gegner besiegt, ist eben nicht wirklich Geschicklichkeit oder Action, sondern mehr, wie kombiniere ich die Wörter im Boden jetzt.
Damit ist es wieder legitim.
Rätsellösung, um eben an diesem Gegner vorbeizukommen. Und das fand ich sehr interessant. Type-Man ist auch sehr interessant, aber... Die ganze Kombination, die hat mir sehr gefallen. Und es gibt ganz tolle Ideen. Also zum Beispiel in der Story ist es eben so, dass man ein verfluchtes Buch findet und man wird eben mit Unsterblichkeit verflucht. Und
dann kommt eine Löwin an und beißt einem einen Arm ab. Und dann wächst der Arm halt nach, weil man ist ja unsterblich. Und die Löwin sagt sich, das ist praktisch. Wenn der immer bei mir ist, habe ich immer was Leckeres zu essen. Und deswegen läuft jetzt die Löwin mit einem rum und beschützt einen.
Aber isst einen auch.
Und isst halt erstmal die Gegner weg, weil die wollen halt nicht, die Löwin will nicht, dass man von den Gegnern angeschlachtet wird. Aber eben, wenn sie Hunger hat, dann isst sie auch, ist sie halt ein Ärmchen oder ein Beinchen oder so ab und das wächst danach und so hat man halt irgendwie einen netten Begleiter dann in dem Spiel.
Klingt einladend. So wie unser Burger, der gerade fertig wird. Aber vielleicht schaffe ich vorher tatsächlich noch Through the Woods. Weil ich da jederzeit abbrechen kann.
Weil es nur zwei Wörter braucht.
Ja. Through the Woods ist Psychological Horror. Ganz im Gegensatz zu unseren Burgern.
So, die, ohne Tomate und Gurke.
Die jetzt kommen und jetzt essen ohne wir erstmal.
Ja.
Dankeschön. Sorry. Ja. Jetzt ohne essen. Fleisch. Jetzt ohne Fleisch. Psychological Horror Adventure spielt in den norwegischen Wäldern. Nordische Mythen sind integriert, wie Ragnarök beispielsweise. Sehr atmosphärisch, wie solche Titel halt sind, aber es ist mechaniktypisch Walking Simulator. Man läuft, man hört die Geschichte von einer Mutter, die ihren Sohn sucht in den Wäldern von Norwegen. Und dabei entstehen immer wieder mal einige nordische Monster. Michael, ernsthaft? Wirklich. Genau, einige nordische Monster, vor denen man sich dann verstecken muss oder davonlaufen, damit die Geschichte weitergeht. Klingt jetzt so ein bisschen, also es ist ein Titel, wie man ihn eigentlich so immer so kennt, auffallend dabei, vor allen Dingen, Grafik ist echt sehr hübsch. Ich habe es nur im Dunkeln gesehen, aber ich fand das schon von der Atmosphäre her schon mit Sicherheit nicht jetzt ganz so heftig oder ganz so wunderschön wie Vanishing of Ethan Carter, aber schon deutlich auf dem oberen Level. Man merkt, dass die Leute sich sehr viel Mühe gegeben haben, die Natur in den Mittelpunkt zu rücken. Also wer solche Spiele mag, kann sich das angucken, wie die anderen 20 Titel dieses Genres, die wir schon vorgestellt haben. Genau, gibt es noch weitere Sachen von Monsi, die man noch so erwähnen kann?
Es gab eine ganze Menge. Es gab In Fear I Trust, das ist wohl schon raus auf Mobilgeräten, das kommt demnächst für PC. Das wurde mit The Room verglichen, also dem Rätselspiel. Also Basti klaut gerade meine Pommes, was mich gerade innerlich von Zorn zerbersten lässt. Ich möchte ihm aber auch nicht ins Gesicht schlagen. Einfach, weil dann mein Burger voller Blut ist. Und das ist auch unappetitlich. Also warte ich damit bis nach dem Essen. Es gab Renoir, das ist ein, wie hieß es? Das. Auch ein Puzzle-Plattformer.
So, jetzt geht's aber los. Also wir merken uns Renoir und melden uns nach dem Burger wieder bei euch. So, fertig mit Essen, hat es euch geschmeckt?
Es hat mir sehr gut geschmeckt. Ich möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Jan seine Pommes nicht aufgegessen hat.
Wurde sie vorher so aufgeregt hat.
Richtig.
Es ist das erste Mal, dass Leute mir zur Seite springen in der Redaktion.
Ich muss sie irgendwie entfremdet haben.
Du wohnst ja auch im Brexit-Land.
Das wird sein. Das ist quasi so eine Referendumsgeschichte. Die Mehrheit steht hier zur Seite, aber ist völliger Quatsch.
Apropos Quatsch und Entfremdung Russland. One C,
genau. Ja. Wir hatten gerade angefangen, über Renoir zu sprechen. Renoir ist ein Puzzle-Plattformer, sehr ähnlich wie Ghost Trick. Man kann, man läuft durch die Gegend, kann Leute beseelen und mit denen durch die Gegend laufen. Dann kann man sich noch selber aufnehmen beim Dinge tun und das wieder abspielen und dann mehrere Sachen gleichzeitig tun auf diese Weise. Ist kein Adventure, ein Puzzle-Plattformer, aber vielleicht für ein paar Leute interessant. Was hatten wir noch bei Wonsi?
In Fear I Trust, Episoden-Adventure, gibt es glaube ich schon 4 Episoden. Wonsi bringt die jetzt raus nochmal als Publisher und die 5. wird wohl demnächst produziert. Und die Wahrscheinlichkeit ist so ein bisschen gegeben, dass scheinbar Wonsi, schätze ich mal, das finanziert die letzte Episode. So habe ich es verstanden.
Möglich.
Aber ganz nettes Psychological Horror Adventure. War so eine Sache, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.
Ja, Unknown Fate gab es noch. Das war so ein Psychological Horror Adventure, wo man. Ist First Person 3D, man läuft durch. Man wechselt von der Realität in eine andere alternative Realität, die so ein bisschen abstrakter ist, mit merkwürdigen Wesen, die zu einem sprechen. Und man ist in dieser Welt, die so ganz metaphorisch ist. Man sieht dann eine riesige Spinne mit einer Glühbirne als Körper und muss dann irgendwie schließen, dass man also irgendwie Angst hat vor Dunkelheit und vor Spinnen und dass das irgendwie dann kombiniert ist. Und solche Geschichten passieren da.
Ich gebe ja zu, mein Eindruck war eher, oh, wir haben so ein paar Assets und schmeißen die mal ein bisschen zusammen. Es sieht zwar schon sehr surreal und gut aus, aber... Ich würde da nicht so viel rein interpretieren gerade.
Nee, ich fand's auch, also sieht hübsch aus, aber da gibt's irgendwie sehr viel, was genauso aussieht.
Okay, haben wir noch was bei den 1C-Leuten?
Ich glaube, das war so das 1C-Portfolio, was für uns einigermaßen interessant ist. Zombies on a Plane ist, glaube ich, nicht so interessant für uns.
Aber der Trailer war sehr lustig.
Ja, insbesondere, dass Zombies on a Plane wörtlich genommen wird und die Zombies außen am Flugzeug entlang laufen.
Während es fliegt.
Ja.
Jan, du hast noch einen Titel gesehen aus der Indiebus-Area, den wir verpasst haben.
Genau, ich habe das mal so gemacht wie Axel und Michael die anderen Tage und bin einfach ein bisschen durch die Gegend gelaufen und habe geguckt, was es noch so gibt.
Schämst du dich nicht?
Ja, und in der Indie-Arena... gab es Elena. Das ist ein Bachelor-Projekt, glaube ich, von ein paar Studenten.
Ist es ein Psychological Horror-Adventure?
Es ist, glaube ich, kein Horror-Adventure.
Es ist ein Psychological Adventure.
Es ist aber ein VR-First-Person-Adventure mit Schwerpunkt auf Exploration, sodass es... Also mich hat es sehr an Gun Home erinnert, wo man ja durch dieses Haus läuft und da läuft man eben auch durch das Haus, in dem Fall mit einer Oculus Rift, aber es wird auch ohne Headset spielbar sein. Und es gibt einen Mystery-Aspekt, sodass man also dieses Haus, während man da durchläuft, in ganz verschiedenen Stadien des Zerfalls sieht. Und man muss eben auch ähnlich wie in Gun Home rausfinden, was ist passiert. Die Hintergrundgeschichte ist ein bisschen anders. Aber das sah optisch sehr schön aus. Auch sehr realistisch. Und kann man auch mal im Auge behalten.
Gut, soviel zum Indie-Boost-Area. Wir bleiben so in der Region Indie, aber Indie-Publisher. Oder ein Publisher, der viel mit Indies macht, nämlich Iceberg Interactive.
Genau.
Aus Holland. Der Michael war da.
Richtig, Iceberg Interactive aus Holland. Die hatten so in den letzten, ich glaube, ein oder zwei Jahren nicht so besonders viel für uns. Inzwischen haben sie wieder ein bisschen was. Zum einen ist vor kurzem ein Titel angekündigt worden, der ist aber nicht auf der Gamescom gewesen. Dafür waren andere da, der schon länger angekündigt ist. Und es war Empathy. Empathy ist ein First Person
Psychological Adventure.
Psychological Horror Adventure. Und? Du wolltest es nicht sagen. Warum wolltest du es nicht sagen?
Ich wollte es nicht hören.
Ja, ja, genau. Genau, das war das
Problem. Lass mich hier hängen.
Ja, ja.
Nachdem ich dir gerade deine Pommes verteidigt habe.
Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich einfach nur versucht.
Und jetzt weißt du auch, warum dir nie jemand zur Seite steht.
Es durfte. So. Einfach auszusitzen. Einfach auszusitzen. Das ist die einzige Lösung, die ich noch habe. Ja, also.
Also ich hatte so das Gefühl, dass es so, also, dass man es vergleichen kann mit The Vanishing of Ethan Carter, weil es da auch darum geht, Erinnerungen zu finden und dann entsprechend da auch Informationen rauszuziehen. Man spielt da als ein kleines Kind und das wird geleitet von einer erwachsenen Stimme. Ja. Warum das so ist, wird im späteren Spielverlauf wahrscheinlich noch ersichtlich sein. Im Moment arbeiten sie noch dran, allerdings auch schon seit 3 Jahren. Das heißt, sie haben schon angefangen, das zu entwickeln, bevor es Ranging auf Isengard gab. Ja, ansonsten sieht es sehr schön aus. Also wir haben da eine Szene gesehen, da ging es so ein bisschen durch Straßen, dann in einen offenen Bereich, wo so eine Eisenbahnbrücke überquert werden kann, die dann allerdings wieder in so ein Konstrukt reinführt, das aussieht, als ob es in der Luft hängt irgendwie. Also das ist schon ein bisschen surreal alles. Aber es sieht toll aus. Entwickelt wird es erstmal für PC, Mac und Linux. Es kann sein, dass ich jetzt was Falsches sage. Ich habe nicht meine Unterlagen nicht da. Und eventuell später auch für Konsolen, aber erstmal nur dieses und rauskommen soll es meines Wissens Anfang 2017. Mal schauen.
Ansonsten kann man ja alles nachlesen bei uns in genau. Der Übersicht.
Richtig.
Ja. Das war's bei Eisberg?
Das war's bei Eisberg, mehr haben wir noch nicht gesehen. Aber gleichzeitig hatten wir noch einen anderen Termin. Und zwar...
Der Termin war Sexy und Brutal.
Sexy und Brutal, richtig.
Ja, das Sexy Brutal von Tequila Works und Cavalier Studios ist eine Zusammenarbeit. Das haben die kurz vor der Messe angekündigt. Das ist, man spielt einen Priester, der zu einem Maskenball eingeladen ist. Und da geht irgendwie alles schief. Und die Angestellten beschließen, sie bringen alle um, alle Gäste. Und ja, da muss irgendwie ein Fluch oder irgendwas auf denen liegen. Auf jeden Fall bleiben wir verschont in dem Moment, aber ja, das Haus ist in so einer Zeitschleife gefangen, wie jetzt zum Beispiel täglich grüßt das Mummeltier. Praktisch der Tag fängt immer wieder von vorne an und wir müssen dann versuchen, die anderen Gäste praktisch von ihrem Schicksal zu bewahren und dazu müssen wir sie erstmal beobachten, was da überhaupt passiert und dazu schauen wir durch Schlüssellöcher und können sie beobachten, was macht der Mörder sozusagen in dem Fall, was macht der Gast und wenn wir das gesehen haben, dann wird das auch in unserer Übersichtskarte angezeigt, sodass wir immer wissen, wo die sich dann befinden. Und dann spulen wir die Zeit zurück sozusagen oder die Zeit ist abgelaufen und dann können wir versuchen, das zu verhindern. Allerdings können wir nicht direkt mit den anderen Gästen und den Tätern interagieren, sondern wir können nur in dem Raum etwas machen, wenn die gerade nicht im Raum sind. Das heißt, wir müssen das irgendwie versuchen, indirekt zu machen. Und ein Beispiel, das erste, was er uns gezeigt hat, war, dass der Angestellte den erschießt mit einem Gewehr und wir können das Gewehr, als Priester dürfen wir das Gewehr nicht in die Hand nehmen, warum auch immer, aber wir dürfen, also Priester kann keine Waffe nehmen.
Weiß man doch.
Weiß man doch.
Ernsthaft.
Und
Weihwasser geht doch.
Aber wir finden eine Platzpatrone und die können wir dann statt der scharfen Patrone in dieses Gewehr einlegen und dann haben wir das im Prinzip gelöst.
Klingt so ein bisschen wieder wie Ghost Trick oder vielleicht sogar Win War. So. Nur halt mit mehreren Leuten.
Ja, mit mehreren Leuten. Und ja, und dann, wenn wir das geschafft haben, dann kriegen wir von diesem Geretteten praktisch eine Fähigkeit. Wir nehmen dem seine Maske, setzen die uns auf und dann kriegen wir eine Fähigkeit. Das kann sein, dass wir dann gewisse Türen dann öffnen können, die wir vorher nicht öffnen konnten und alles Mögliche. Und dann können wir auch die Zeit an den Uhren synchronisieren, dass wir dann auch an einen bestimmten Zeitpunkt am Tag hinspringen können, dass man nicht den ganzen Tag immer wieder ablaufen lassen muss. Das Ganze wird gezeigt aus einer isometrischen Vogelperspektive. Also ein bisschen comicartig alles. Ein bisschen auf niedlich gemacht.
Ist es sexy und brutal?
Nee, eigentlich nicht. Das Haus heißt anscheinend so. Ja, und Auf jeden Fall werden die dann zwar doch wieder umgebracht, aber wir müssen auf jeden Fall dieses gesamte Rätsel, was da in dem Haus vorgeht, lösen. Und es gibt wohl insgesamt 120 Räume in dem Haus, also es ist ein sehr großes Haus, es gibt 9 Gäste. Man soll so gute 10 Stunden beschäftigt sein, je nachdem, wie lange man damit verbringt, die zu beobachten und genau praktisch alle Bewegungen aller Leute in dem Haus aufzunehmen.
Das heißt, 111 Räume sind leer.
Ja, die bewegen sich ja im Haus rum, also die gehen ja von Raum zu Raum und tun sich da praktisch völlig unabhängig in diesem Haus bewegen. Unabhängig von dem, was du machst und ja.
Jan, hast du nicht aufgepasst?
Das Ganze läuft in Echtzeit. Ein Tag dauert im Spiel, ein Tag im Spiel dauert in echt 9 Minuten.
Moment, ein Tag im Spiel dauert in echt. Ja, okay, es gibt Sinn.
Ja. Was andersrum wäre es aber lustiger. Es gibt ein Inventar. Ich habe hier noch was von Multiplayer aufgeschrieben. Also es scheint auch einen Mehrspielermodus zu geben. Das habe ich jetzt irgendwie nicht nachgefragt. Ich habe es nur aufgeschrieben.
Wir finden es gerade Slow-Mo, das Adventure.
Genau.
Das wird bestimmt spannend.
Ich muss jetzt noch 7 Stunden warten, bis er die Tür geschlossen hat.
Soll im ersten Quartal erscheinen. Ja, und das war's eigentlich. Kommt für PC, Konsolen.
Was ich bemerkenswert fand, ist dass Tequila Works ein ganz toller Firmenname ist. Weil er halt so doppeldeutig ist.
Ich hatte gestern einen Tequila tatsächlich.
Ja.
Hat nicht so viel gebracht.
Bergmann. Ja.
Gut. Ich bin wieder wach. Und da. Sexy Brutal, auch sexy und brutal, ist Bad Brain. Was für eine Überleitung. Tusch. Sexy und Brutal ist eigentlich der Orgastic Four. Und der Orgastic Four ist ein Titel von Bad Brain, die wir schon mal kennengelernt haben, vor ziemlich genau 10 Jahren nämlich.
Ja, wer sich nicht erinnert, Bad Brain Entertainment war schon mal da vor circa 10 Jahren und hat Spiele an Land gezogen wie The Whispered World und A Vampire Story, hat aber auch 25 eigene Projekte angefangen und angekündigt und beworben.
Und vielleicht auch nur 4 oder so, aber...
Ja, es waren nicht 25, aber es war eine ganze Menge. Und man hat am Ende fast nichts gesehen. Es gab, glaube ich, ein kleines Casual-Spiel, was sie tatsächlich mal veröffentlicht haben. Aber am Ende muss man zumachen. Whispered World ist an Dedelic gegangen. A Vampire Story an Crimson Cow. Die ganzen eigenen Projekte sind eingestampft worden. Und das war's dann auch wieder mit Bad Brain Entertainment. Wahnsinnig viele Versprechungen. Am Ende nichts mehr rumgekommen. Jetzt sind sie wieder da. Und sie haben einen Titel von denen, die sie damals angekündigt haben, tatsächlich jetzt wieder aufgegriffen und entwickeln das. Der heißt The Orgastic Four, wird beschrieben als
sexy und brutal.
Als A-Team mit Tieren. Man spielt also tierische Hauptcharaktere, 4 davon, die so ein bisschen A-Team-artig sich verteilen und so ein Team bilden. Anfangs spielt man 10 einzeln mit denen, dann kommen sie aber zusammen. Und worum es insgesamt geht, haben wir nicht so richtig rausgefunden. Es geht, glaube ich, also die Aussage war, man möchte herausfinden, warum Leute einen umbringen möchten und was dahinter steckt. Aber viel mehr zur Gesamtgeschichte dahinter wissen wir noch nicht. Was uns aber so ein bisschen überrascht hat, also mich zumindest, ist, dass es tatsächlich was zu sehen gab.
Und spielbar. Und recht lang spielbar.
Ja, also wir haben tatsächlich das Spiel angespielt. Und es gibt wohl 15 fertige Szenen oder einigermaßen fertige Szenen in dieser Demo-Version schon. Wir haben 4 gesehen und damit schon eine Weile zugebracht. Und für das fertige Spiel sind 100 geplant mit 20 Stunden Spielzeit. Da kommt also einiges auf uns zu, wenn es dann nächstes Mal klappt. Wir waren positiv, also ich war positiv überrascht von der Optik.
Ja, ich glaube, das waren ja, glaube ich, alles. Es hat
ein ganz klassisches, was wir auch nicht viel gesehen haben, ganz klassisches Comic-Adventure.
Ja, es war irgendwie, ich glaube, das einzige klassische Comic-Adventure.
Nee, es gab schon andere.
Ja, so Computer Games. Ja, okay, aber so von diesem wirklich sehr, also hat halt diesen, es hatte diesen LucasArts-Stil tatsächlich, auch von der Flächigkeit und von der Farbgebung, das haben sie echt.
Genau, man hat wohl einen Grafiker in der Ukraine noch dazu geholt, eine Animatorin für die Charaktere aus Kanada. Die arbeiten jetzt daran und aussehen tut das schon mal sehr schick. Mit dem Humor war ich persönlich nicht ganz so glücklich. Da fand ich, sind einige, also es ist sehr, manche werden es infantil nennen. Es ist sehr viele sexuelle Anspielungen, Fäkalsprache. Ist nicht jedermanns Sache, denke ich.
Auch Geschmackssache vermutlich.
Natürlich, also Humor, Texte sind Geschmackssache und ist natürlich auch noch eine frühe Version. Von daher will ich da nicht zu verdammend sein und werde also...
Wir waren in die Rätsel. Du hast ja gespielt und auch die Rätsel mehr oder minder schnell oder mehr oder minder langsam gelöst.
Ja, also die Rätsel sind im Grunde klassische LucasArts Quatschrätsel mit abstrusen Lösungen für Probleme, die sich einem stellen, mit möglichst abstrusen Objekten, die man kombinieren muss. Es gab eine Mumie auf Rollschuhen, die man da aus einem Grundinventar hatte. Also man lässt sich da durchaus sehr stark beeinflussen von den LucasArts Spielen. Ich fand es nicht ganz so. Man musste, also in der ersten Szene, die wir gespielt haben, muss man halt so eine Puppe bauen, die letztendlich zwei Aliens ablenkt und da eben einfach Objekte finden und die zusammensetzen. Also es war jetzt nicht die besonders clevere Rätselkette, aber es war halt benutzte Objekte miteinander, die irgendwie Sinn ergeben. Was mir nicht ganz gefallen hat, es war so ein bisschen Pixel-Hunting dabei. Ich habe ihnen dann auch empfohlen, so eine Hotspot-Taste zu machen für die Leute, die nicht gerne Pixel suchen. Weil mir persönlich gibt es nichts, stecken zu bleiben, weil ich was nicht gesehen habe im Bild. Und dann muss man eben auch in einer bestimmten Reihenfolge diese Sachen zusammenbauen. Und es war eben nicht aus logischen Erwägungen herzuleiten, in welcher Reihenfolge ich jetzt die Sachen miteinander kombinieren muss.
Gab es Musik und Sound dazu eigentlich schon? Ich habe nur grob was gehört. Ich glaube ja, oder? Teilweise Sprachausgabe und teilweise Musik schon auch. In dem Moment meine ich jetzt.
Ja, die Sprachausgabe, die hat man noch selber eingesprochen. Also das war noch Beta. Ja.
Was haben Sie vor?
Mit der Sprachausgabe?
Mit dem Titel?
Ein Kickstarter hat man vor. Also möglicherweise wird man das demnächst dann bei Kickstarter unterstützen können. Ist natürlich kritisch. Ich weiß nicht, ob das für Bad Brain die richtige Lösung ist, weil sie eben keine besonders ruhmreiche Geschichte haben mit den Ankündigungen, die sie so gemacht haben. Aber man muss natürlich ihnen auch zugute halten. Sie haben jetzt tatsächlich eine spielbare Version mit Spiel drin und das unterscheidet es schon von damals. Sie hatten damals natürlich die Whispered World Demo schon, aber das war ja keine, die sie selber gemacht haben. Die hat Marco Zeugner ja schon mitgebracht.
Marco Hüll.
Marco
aber wer lustige Marco
Strafentzug. Nee, Marco Zeugner hat mit Whispered World nichts zu tun.
Gut, wieder auf Visionär.
Genau, Visionär. Ich glaube, Wolfgang programmiert sogar selber.
Ja. Genau, Wolfgang Kierdorf programmiert offenbar in Visionär.
Und Visionär ist ein guter Übergang zum nächsten Titel, oder?
Der nächste ist auch Visionär, oder?
Mhm.
Und zwar, was haben wir dann fast parallel gesehen dazu?
The Mystery of Oak Island. Und diese Insel gibt es tatsächlich, ist glaube ich da bei Kanada in der Nähe. Und da gibt es eben eine Legende um einen Schatz, also die Legende gibt es wirklich. Und das haben die dann eben für das Spiel dann aufgegriffen und haben auch real existierende Figuren dann ein bisschen ins Spiel übernommen, also natürlich dann abgewandelt, dass man nicht mehr erkennen kann, wer damit gemeint ist. Damit es dann da keine Probleme gibt. Jedenfalls ist dann die Besonderheit, dass es aber nicht einfach nur darum geht, dann diesen Schatz zu suchen im Spiel, sondern dass man auch in die Vergangenheit reist. Also es gibt zwei Charaktere und mit dem einen, der heißt Ryan Porter, bei dem ist man dann im 16. Jahrhundert, da ist dann wohl die Legende entstanden und dann erfährt man halt eben ein bisschen was dazu, wie das überhaupt alles dazu gekommen ist. Und in der Gegenwart spielt man dann Annie Pilgrim und sucht dann eben danach. Und das ist alles auch sehr klassisch gehalten. Es gibt auch sehr viele Hotspots und nicht nur 3, 4, damit man immer schnell Erfolge hat und weiterkommt, sondern dass man auch mal ein bisschen rumklicken kann, dass man auch viel, man bekommt dadurch auch sehr viel Text, was dann dem Entwickler auch sehr wichtig ist, dass dann eben auch die Figuren viel reden und die ganzen anklickbaren Spots dann auch viel kommentieren, aber halt nie sinnlos. Also was sie sagen, hat immer einen Sinn und soll halt zeigen, dass die Charaktere auch wirklich eine Tiefe haben.
Nicht so wie bei Jan.
Und
ich kommentiere das jetzt mal nicht.
Und das Ganze ist eben auch so handgezeichnet, in Vision entstanden, wie ja schon anfangs erwähnt. Allerdings wissen die noch nicht, wann das Spiel rauskommen soll. Der Frage sind die dann geschickt ausgewichen, indem die nur gemeint haben, wie viel noch zu tun wäre. Aber es liegt wohl irgendwo bei 70-80%. Also vielleicht wird es nächstes Jahr
nicht, was noch zu tun ist.
Ja, also 70-80% sind schon fertig und vielleicht kann man nächstes Jahr schon damit rechnen, aber dazu wollten die sich noch nicht genau festlegen.
Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Kam ja später erst dazu und habe deswegen die ganze Story jetzt noch nicht so in der Gänze mitgehört, aber auch visuell ein sehr stimmungsvolles Adventure, fand ich.
Ja, die Grafiken, die waren toll. Mich hat es so ein bisschen erinnert an eine Fortführung von Black Mirror an Grafiken. Also die alte Zeitebene in London. Und meine Sorge ist ein bisschen, dass es schwierig wird, die hinreichend zu animieren, dass sie dann auch lebendig wirken, weil sie eben sehr, sehr detailreich sind.
Weil wir da auch Sachen gesehen haben, was schon, also mit Wasser, das animiert war zum Beispiel.
Ja, es gibt auf jeden Fall Hintergrundanimationen und das sieht alles schon sehr gut aus.
Ist auch ein bisschen düster, also ich glaube nicht, dass es auf Witz ausgelegt ist, wie es bei vielen klassischen Adventures eigentlich ist, sondern schon ein bisschen ernsterer Ton.
Apropos Witz, wo ist Hans eigentlich? Er ist irgendwie nicht da. Und wir hätten noch einen weiteren Titel, den er gesehen hat, und im Prinzip glaube ich nur er, nämlich Detached. Ein VR-Adventure.
Habe ich auch gesehen, aber wir lassen das mal dem...
Wir lassen das mal dem Hans sagen und...
Wir müssen halt in der Zeit reisen.
Ja, wir müssen echt in der Zeit reisen, weil Hans sitzt schon im Zug und postet dafür jetzt gerade fleißig schon News für uns. Vielen Dank, Hans.
Glücklicherweise habe ich meine Zeitmaschine dabei.
Dann müssen wir mal die Zeitmaschine anwerfen. Gucken wir mal, dass das... Gegenwart Hans ruft Vergangenheit Hans.
Kann man so machen?
Kann man so
Scheiße. Ruhe jetzt. Hallo, hier ist Vergangenheits-Hans auf der Gamescom-Party und bei mir sind Vergangenheits-Basti.
Hallo, hier ist Vergangenheits-Basti, gemeinsam mit Vergangenheits-Hans.
Und Vergangenheits-Jan.
Ich bin auch hier, ja. Also ich war hier.
Du wirst hier gewesen sein.
Worden.
Sind. Prima. Ihr habt in die Vergangenheit zurückgeschaltet, weil ihr was wolltet, Basti?
Ja, weil du viel zu früh gefahren bist, du Idiot. Und deswegen wollen wir noch wissen von dir, welches Spiel du denn gesehen hast. Auf der Gamescom vor ungefähr 5 Stunden oder einem Tag.
Also ich habe noch einiges gesehen, aber das beeindruckendste Spiel war auf jeden Fall Detached. Das spielt im Weltraum. Man hat einen Raumanzug an und wenn man es spielt, hat man eine VR-Brille auf. Das Spiel ist für Oculus und HTC Vive. Ich habe es mit Oculus ausprobiert und bin durch eine Raumstation geschwebt, habe mehrere Türen mit Schaltern aufgemacht und bin dann durchs All geschwebt, weil ich aus der Station raus bin. Das war tatsächlich extrem beeindruckend. Allerdings war das auch das erste VR-Spiel, bei dem mir schlecht geworden ist. Das ist zu 20%, würde ich sagen, aber auch meine Schuld, weil das Spiel dazu verleitet, Dinge zu tun.
Es war dein Körper. Nur deiner.
Die man vielleicht in VR nicht machen sollte. Also ich habe irgendwann rausgefunden, dass es eine Taste gibt für Barrel Roll, also dass man sich so in sich dreht und dass man Korridore auch recht zügig runterfliegen kann. Und dann habe ich einmal ein Looping gemacht. Und das war sehr schön im Sinne von, es hat sehr gekribbelt wie eine Achterbahnfahrt, aber mir ist auch sofort schlecht geworden und ich hatte dann Mühe, das Spiel weiter zu testen. Aber ich fand es insgesamt recht beeindruckend. Storytechnisch geht es darum, dass man auf einer verlassenen Handelsroute im All unterwegs ist und da mehrere Stationen sind, die auch alle verlassen sind und die durchsucht man nach wertvollen Schätzen oder was halt da übrig geblieben ist. Man ist so eine Art Pirat. Und das Ganze soll es auch im Multiplayer-Modus geben. Dann spielen 2 mit VR-Brille und können sich gegenseitig in Fallen locken oder ihre Anzüge deaktivieren. Das stelle ich mir sehr stressig vor. Und vor allem, wenn man dann schneller unterwegs ist, könnte einem da zügig übel werden. Wenn man es aber so spielt, wie man es eigentlich sollte, nämlich langsam, ruhig und durch den Raum schwebend, dann ist es sehr beeindruckend, auch grafisch. Wie viel Adventure drin ist? Relativ wenig. Es gibt eine Art Story, die soll sich wohl auch entwickeln. Wir haben jetzt in der Demo-Version davon nichts gesehen. Und es gibt mehrere Schalterrätsel, also man muss dann irgendwelche Kontrollpads finden, um weitere Türen aufzumachen. Aber adventure-technisch nicht allzu deutlich.
Ja, haben wir jetzt zurückgeschalten zu Vergangenheits-Basti und Vergangenheits-Hans. Was für ein Aufwand.
Ja, aber es ist nicht das Einzige, weshalb wir zurückgeschaltet haben.
Das ist richtig. Unter anderem könnten wir dir auch noch die Frage stellen, was ist denn dein Resümee zur Gamescom? Oder hast du noch einen anderen Titel?
Nein, das war es an Titel. Die anderen werdet ihr in der Zukunft ja bereits besprochen haben oder vielleicht auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das in der Zukunft macht, aber ihr besprecht die auf jeden Fall.
In der Zukunft machen wir das so, dass du am Schluss kommst, weil wenn du zwittendrin kommen würdest, dann müssten wir jetzt mit der Frage, die jetzt kommt, nämlich wie du die Gamescom fandest, da müssen wir auch noch was dazu sagen. Und deswegen kann ich diese Frage nur stellen, nachdem wir alle Titel bereits gemacht haben, damit du jetzt mit der Gamescom-Frage abschließt und wir dann in der Zukunft mit der Gamescom-Frage anschließen können.
Das ist vollkommen richtig. Vergangenheitsbasti ist extrem schlau.
Das würde ich so jetzt auch nicht sagen, aber es ist schon okay.
Also mein Fazit zur Gamescom, ich fand es unglaublich anstrengend für uns. Wir hatten extrem viele Termine und ich glaube, ich bin auch noch nie so auf dem Zahnfleisch gegangen nach der ganzen Gamescom. Jetzt geht's langsam wieder auf der Party, aber es war echt viel. Was aber nicht heißt, dass es nicht schön war. Es war schon auch schön. Man hat viele spannende Titel gesehen. Ich besonders freue mich jetzt auf The Inner World 2, dann natürlich auf State of Mind. Und mein persönlicher Favorit The Shattering hat auch eine hohe Position. Ich war vom Sicherheitskonzept positiv überrascht. Taschenkontrolle war okay. Und heute, als wir durch die Besucherhallen gegangen sind, fand ich auch extrem gut, wie die Besucherströme inzwischen geleitet werden. Das sollte man wirklich mal loben, wie die Kölnmesse hier über die Jahre hinweg besser geworden ist. Und es war angenehm, weil Einbahnstraßen eingerichtet wurden, Menschenmassen umgelenkt, sodass man auch gut durch den Gang kam. Und ich habe mich trotz der Menschenmassen sehr wohl gefühlt. Also das war noch so eine Erkenntnis, die überraschend, aber auch sehr schön war bei der Gamescom in diesem Jahr. Das ist so mein Fazit.
Ja, und dann würde ich sagen, fragen wir doch auch die Zukunfts-Jans und Zukunfts-Tonis und Zukunfts-Michaels und Zukunfts-Bastis und Zukunfts-Axels, was sie von der Gamescom halten.
Ich grüße euch sehr lieb in die Zukunft. Ich hoffe, du nimmst in der Zukunft das Idiot zurück fürs zu früh fahren. und dann sehen wir uns spätestens zur nächsten Gamescom.
Na dann.
Das Bingo-Pony.
Ja, vielen Dank, Vergangenheit, Hans. Und er ist kein Idiot. Das muss man ja nochmal dazu sagen.
Ja, der Basti entschuldigt sich bei...
Ich entschuldige mich bei Vergangenheits-Hans. Und vielleicht auch bei Gegenwarts-Hans, das überlege ich mir noch.
Ja, es reicht ja nicht, bei Vergangenheits-Hans zu entschuldigen, weil Gegenwarts-Hans ja auf Vergangenheits-Hans basiert. Ja.
Nicht, wenn sich die Zeitstränge geteilt hätten.
Nein, jetzt in dem Moment, wo du dich entschuldigst bei Vergangenheits-Hans, geht's Klick bei Gegenwarts-Hans im Kopf und er fühlt sich entschuldigt.
Er fühlt sich jetzt wieder gut, unser anderer Hans, ja, quasi.
Das wissen wir aber nicht, aber das wirst du wissen, wenn du den Zukunfts-Hans triffst.
Leider haben wir unsere Zugreisemaschine nicht dabei und können ihn nicht fragen. Aber wir können auf einen Punkt eingehen, den er am Schluss angesprochen hat, nämlich Gamescom-Rekapitulation. Wie ist denn eure Meinung dazu? Was ist denn so das Fazit der diesjährigen Gamescom?
Es ist ja im Vorfeld der Messe angekündigt worden, dass die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden. Ich muss sagen, ja, wir haben mehr Sicherheitspersonal gesehen und es gab auch einige wenige Absperrungen mehr, vor allem in den Außenbereichen vor der Gamescom, was so Besucherstromführung, Einlass und so weiter angeht. Und wir haben auch gesehen, dass über die 3 Tage hinweg, in denen wir auf der Messe waren, sich immer mal wieder noch ein bisschen was verändert hat. Es ist eigentlich Mittwoch schon gut gewesen, was ja der Tag ist, wo wenig Publikum da ist. Aber Donnerstag, als es voll wurde, haben sie darauf reagiert, haben dann nochmal dafür gesorgt, dass wir zum Beispiel als Presse schneller durch können, ja, und nicht durch die Schlange von den Zuschauern durch.
Was nichts mit irgendwie damit zu tun hat, dass wir uns viel besser fühlen als der Besucher, sondern wir haben Termine.
Wir haben Termine, wir müssen halt pünktlich noch da sein. Und Freitag war das dann nochmal ein bisschen anders. Da sind dann in den Hallen auch wieder diese rot-weißen Absperrbänder gemacht worden. Und vor allen Dingen, was ich gut fand, wir hatten ja immer das Problem, dass dieser gegenläufige Verkehr auf der Rolltreppe im Mittelbereich zu ziemlichem Chaos geführt hat, weil diese Plattform oben halt so klein ist und weil da gleich so Glasscheiben kommen. Das ist jetzt geändert worden. Es geht auf der Rolltreppe jetzt nur noch bergab. Also man kann quasi nur noch von oben nach unten fahren. Der Besucherstrom von unten nach oben wird an einer anderen Treppe.
Genau das hat Vergangenheits-Hans genau auch erzählt, damit praktisch sind wir uns, glaube ich, alle einig irgendwie.
Das ist gut geworden.
Dass es eigentlich sich ganz gut angefühlt hat, diese Gamescom.
Ja,
nachdem wir sie mal geschimpft haben, sehr kräftig, dass die Sicherheit ein Problem ist, fühlt es sich heute deutlich, dieses Jahr deutlich besser an.
Ja.
Das sehen wir, glaube ich, alle so. Das ist der eine Punkt, also das war für mich auch irgendwie positiv. Was für mich so ein bisschen negativ war, war halt wirklich die Menge an Titeln, die wir gesehen haben, und der Verlust so ein bisschen an in Tiefe mit Leuten über Sachen reden können. So dieses Mal statt einer halben Stunde, aber mal eine Stunde Zeit haben oder mit einem Entwickler mal im Biergarten gehen und über Sachen reden, die man halt in der Pressepräsentation nicht sieht. Es war schon alles schon sehr durchdekliniert. Das ist auch so ein Zeichen vielleicht dafür, dass sich auch die Messe professionalisiert hat. So, man macht halt Pressetermine und da gibt es eine Vorführung und die ist exakt so und die ist auch bei jedem exakt gleich.
Das ist, glaube ich, nicht ein Zeichen, dass die Messe sich professionalisiert hat. Das ist, glaube ich, eher ein Zeichen, dass die Entwickler nicht im selben Maße wachsen wie die Messe. Sie müssen halt mehr Leute jetzt auch durch ihre Presse- und Business-Präsentationen durchschleusen, weil einfach immer mehr Leute da sind.
Ja, aber es geht ja nun auch...
Aber sie könnten ja trotzdem eine Stunde Slots machen, dann sind die ja schnell ausgebucht. Aber sie reagieren ja darauf, also die Delic hat uns ja auch gesagt, also die Aussage von der Delic war, wir hätten nie gedacht, dass so viele Leute kommen, wir mussten die Slots kleiner machen und noch mehr machen. Die Leute haben ja präsentiert bei der Delic bis teilweise 7 Uhr, obwohl es eigentlich normal nie bis über 6 ging.
Ja, das Problem ist halt, man kann halt auch nicht einfach nur mehr Leute einstellen, sondern man braucht ja auch mehr Platz. Und das geht halt nicht so unbedingt, weil die Hallen sind ja schon voll.
Und die Aussage war halt auch so eine wie Nintendo, der tut halt einfach ablehnen und sagt, wir sind jetzt voll und ein Dedelic will halt sich mit keiner Presse zum Beispiel verscherzen, verständlicherweise, und sagt, ihr könnt unsere Titel da halt auch sehen. Aber die Konsequenz ist halt, also das ist das Delic ist nur ein Beispiel. Das, ich glaube, das trifft einfach alle in dem Bereich, die halt dann sagen, ja, dann müssen wir halt 10 Leute in einen Slot lassen und machen eine halbe Stunde das so schnell wie möglich durch. 1C ist ein gutes Beispiel. Da hat einer hat versucht, ursprünglich in einer halben Stunde irgendwie 24 Titel zu machen, damit das einfach schnell abgehandelt ist. Und das fand ich ein bisschen schade. Das hat sich auch in der Länge und der Anstrengung bei uns so ein bisschen gezeigt, der Podcasts und der Berichterstattung, die für uns auch recht anstrengend war. Und das ging mir so ein bisschen ab. Auch Martin Ganteföhr, mit dem haben wir gesprochen, so ziemlich als einzigen, eigentlich so im Detail so ein bisschen über tiefere Sachen, sag ich jetzt mal so, wo man einfach ein bisschen philosophiert hat. Und der
aber auch nur zufällig, weil er nach der Präsentation, wo wir waren, kurz Zeit hat.
Genau, und dann ist er quasi mit uns in Rauchen gegangen, überspitzt gesagt oder auch realistisch gesagt. Wir sind einfach mit ihm rausgegangen. Und dann hat er eigentlich auch das so, dieses Gefühl auch so ein bisschen geäußert, das ist alles schon sehr Fabrik. Und ein Spiel sollte halt, kann nicht nur Fabrik sein, sondern es muss halt eben auch ein Gefühl haben. Und das Gefühl ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben, finde ich, in diesem Jahr. Also auch die Messe, dieses Zelebrieren von Spielen auf der Messe und so. Das ist, war ein bisschen schwierig, weil wir sehr viel hetzen mussten von einem Termin zum nächsten und uns nicht in der Tiefe mit Spielen beschäftigen konnten. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird. Wir haben da auf der Party auch viel drüber philosophiert schon. Mal gucken.
Ja, wir haben über 50 Spiele gesehen dieses Jahr. Ich habe keine Liste von den letzten Jahren, aber ich bin sicher, das ist mit Abstand Rekord. Und dementsprechend hatten wir halt weniger Zeit pro Spiel und konnten bei vielen Sachen, die uns vielleicht noch interessiert hätten, nicht weiter in die Tiefe gehen. Ja.
Übrigens auch, falls interessiert uns auch die Meinung der Leser tatsächlich, mehr in die Tiefe oder mehr in die Breite. Das ist so eine Sache, über die ich jetzt so viel nachgedacht habe. So, ne? Macht es Sinn, sich mit einem Spiel tiefer zu beschäftigen und lieber ein Interview zu machen mit einem Spieldesigner als speziellen, also mal einen Slot extra buchen und sagen, kann man nicht mal reden mit Martin über einen Titel und vielleicht mal mehr erfahren als rein in der Präsentation, die halt für jeden gleich ist. Oder macht es mehr Sinn, wirklich alle Titel, die auf der Gamescom sind, wirklich zu covern? Das hat alles Vor- und Nachteile. Mal gucken, wo es hinkommt. Aber es ist, glaube ich, ein Zeichen, was man so sieht. Auch mit Indies, es sind einfach viele Titel da. Es werden immer mehr Titel. Ein bisschen sehne ich mich tatsächlich an die Games Convention in der Hinsicht zurück, als sie noch Vierfachbesuchertage hatte, weil es war ein bisschen entröselter. Man ist zwar länger unterwegs, aber man ist entspannter unterwegs.
Ja, wir machen jetzt im Grunde dadurch, dass wir Freitagabend die Party haben, 2,5 Tage auf der Messe wirklich. Früher haben wir 3,5 Tage gemacht, da haben wir noch einen Samstagtermine gehabt.
Ja. Genau, nichtsdestotrotz haben wir auch ein paar Sachen geschafft. Also wir haben ein Interview zum Beispiel ja gemacht mit Benoit Sokal, wir haben ein Interview gemacht mit den Leuten von The Bunker, wir haben ein Interview gemacht mit Poki beispielsweise. Also das wird es auch alles online geben noch. Also das haut schon noch hin, aber es war deutlich stressiger.
Es war super anstrengend. Also wir haben kaum geschlafen eigentlich auch zwischendurch. Ich habe dann irgendwie gestern auf der Party mal durchgerechnet, ich habe so seit Mittwoch, seit Dienstag bis Freitag insgesamt, ich glaube 11 Stunden geschlafen. Und das ist schon anstrengend, das ist wirklich anstrengend.
Sonst noch Meinungen irgendwie? Toni, Axel, die schlafen, glaube ich.
Gamescom selbst jetzt, oder?
Was du dazu sagen willst.
Das war deine erste als Redakteur jetzt.
Ja, also und auch genau meine erste richtige, weil, wie gesagt, vor 3 Jahren nur am Sonntag dort gewesen und eigentlich nur, um einfach mal dort gewesen zu sein. Ich habe mir nicht wirklich was wirklich angeschaut, weil ich auch keine Lust und Zeit hatte, dann 2-3 Stunden lang für ein Spiel anzustehen.
Was wir Gott sei Dank nicht müssen. Also wir rennen tatsächlich wirklich nur rein. Ne? Das ist halt schon auch ein Vorteil.
Ja, auf jeden Fall. Also es war überhaupt kein Vergleich zu dem vor 3 Jahren und ich fand es sehr cool. Also für mich gab es jetzt nicht wirklich viel Negatives, außer halt, dass man wirklich sehr wenig geschlafen hat.
Also auch mal Kompliment, deine erste Messe und du bist nicht abgeknickt. Du hast jede Nacht bis zum Schluss
noch durchgehalten. Ja. Ja. Wahnsinn.
Also das hat nicht immer geklappt. Abgesehen von der Party da.
Aber dafür ist sie auch da.
Zum Schlafen ist sie auch da.
Ja, das sage ich tatsächlich Leuten. Also deswegen ist die am Ende der Messe. Jeder, der sagt, ich muss ins Bett, dann sage ich, ja, wir haben ja auf der Party.
Das ist für mich halt dann eher eine Schlummerparty gewesen.
Ja, ist doch. Aber dafür, ja, wie gesagt,
das. Nächstes Jahr Pyjama-Party?
Die ist hervorragend. Boah, das finde ich wirklich gut. Wo wir schon bei der Party sind, das wäre so der nächste Punkt. Übrigens für mich tatsächlich das Highlight in der Hinsicht, dass die Party das ein bisschen ausgleicht für mich. weil wir da halt die Leute treffen und da einfach in Ruhe auch mal mit einem Martin oder Charles Cecil oder mit anderen Spielern einfach mal reden können und das alles ein bisschen entspannter ist. Von daher bin ich sehr froh, dass wir das haben, weil das so ein bisschen wieder ein bisschen ausgleicht. Ein bisschen mehr auf der Messe halt in dieser Art finde ich auch ganz gut.
Aber geht es euch auch immer so, wenn man so auf die Messe kommt, beziehungsweise auf die Party kommt, so mittags um 5 oder wie auch immer, dass man erstmal so eine Stunde oder 2 Stunden braucht, um überhaupt von diesem ganzen Messestress runterzukommen und anzufangen, das zu genießen, dass man jetzt einen Feierabend hat.
Und das war halt noch anstrengender, weil wir halt so viel im Stress waren und so viel in diesem Tunnelblick von einem Termin zum nächsten laufen und schnell die Fragen beantworten und gleich wieder weiter, dass man erstmal lernen muss, hey, ich kann mich jetzt hinsetzen und 2 Stunden lang mit einer Person reden, wenn ich will. Ja. Aber das war, also Party war nicht so groß wie letztes Jahr, weil, also man kann sich vermutlich, zum einen war das Wetter vielleicht nicht ganz so gut und
ist da zwischendurch mal ein bisschen geregnet.
Leider war auch von Gilbert nicht da, dafür waren auch viele andere tolle Leute da. Charles Hessen natürlich, aber zum Beispiel auch Jean-Baptiste, den wir von Adventure X kennen.
Ja. Alex Foswell, das erste Mal, ja.
Studio Fispin mit Huck.
Das war mein persönlicher Höhepunkt der gesamten Gamescom, dass Huck da war und er hat sogar zu mir gesprochen.
Er hat dir untersagt zu sagen, wer drin steckt.
So ungefähr. Da steckt keiner drin.
Es ist einfach nur Huck.
Es ist Huck. Huck. Party fand ich sehr schön. Noch irgendwelche Meinungen zur Party, außer dass es toll war?
Organisation war besser. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Europa Events. Wer Europa Events nicht kennt, das sind diejenigen, die auch die Covadis, den deutschen Entwicklerpreis ausrichten. Die Respawn-Konferenz, die ja auch direkt eine Woche vor der Party oder ein paar Tage vor der Party.
Die Experten in Sachen deutscher Spieleindustrie-Event.
Ja. Und als wir dann letztes Jahr gesagt haben, sind ein paar Sachen nicht so gut gelaufen auf unserer Party. Da waren zu lange Schlangen an den Getränkeständen, obwohl es so heiß war und die Leute kamen und haben nichts zu trinken gekriegt, mussten sich 2-3 Mal anstellen. Kein Licht, keine Cocktailbar, kein, was war noch, wir hatten noch mehr.
Aber es gab einige Sachen, ja.
Da haben die halt gesagt, wisst ihr was, wir sitzen ja jetzt hier in Köln, ja? Also wir sitzen sowieso hier in Köln und wir können auch gerne mal da vorher vorbeischauen und können mal mit den Leuten reden. Und das haben sie auch gemacht und wir hatten gestern eine perfekte Organisation.
Ja.
Das ist 1A und allen glatt gelaufen. So, ja. Vom Organisatorischen her eine der besten Partys, die wir bis jetzt hatten.
Ja, definitiv. Deshalb
vielen Dank an Adrian und Stefan und das restliche Team von Aruba.
Genau. Viele Grüße auch an Möwe, die leider nicht da war, weil es ja gestern nicht gut ging. Und wir haben sie alle sehr vermisst.
Und sie hat uns ein bisschen gerettet, weil wir haben unser Adventure-Treff-Banner vergessen. Und um den Leuten zu zeigen, wo der Adventure-Treff sich befindet und wo man die Leute trifft, hat sie uns ein Popo-Tentakel mitgegeben, das wir als Eyecatcher am Eingang der Party platzieren konnten. Spektakulär, selbst gestricktes, gehäkeltes Popo-Tentakel. Richtig geil, sogar mit Hammer und blutigen Kindern.
Das sah richtig gut aus, ja.
Ja. Also viele Grüße an Möwe. Hoffentlich bist du nächstes Mal wieder dabei.
Ja, gute Besserung.
Genau. Eine letzte Sache gibt es noch bezüglich der Party zu sagen. Eine Sache, die wir auf der Party, weil es so spaßig war, noch gar nicht offiziell angekündigt haben, weil alle Leute in so Gesprächen vertieft waren, weil halt jeder sich noch unterhalten wollte. Es gab tatsächlich auch die Aussage von Jan Theis und von Kinga zum Beispiel, der dann gesagt hat, all diese Sachen, so die Gespräche mit Leuten und so, das kriegt er halt nicht hin während der Gamescom, weil er immer nur Slots hat. Und er sagt dann jedem, wir treffen uns auf der AT-Party. Und das findet halt statt, Leute haben geredet. Deswegen haben wir es nicht auf der AT-Party verkündet und verkündigen stattdessen im Podcast, nämlich das Ehrenmitglied des Jahres. Das haben wir nominiert und wir haben es auch gewählt. Also nicht wir, sondern ihr. Und wer ist denn das Ehrenmitglied, Jan?
Das Ehrenmitglied des Jahres ist Benoit Sokal, der kreative Kopf hinter der Siberia-Reihe.
Nicht zu verwechseln mit Siberia mit C, was nicht auch ein gutes Spiel ist, aber nicht so gut.
Nicht so gut. Und anderen Spielen wie Paradise oder Sinking Island. Und
Amazon
war sein erstes Spiel, was auf seinem Comic basiert. Er ist ja Comic-Künstler und ist eben ein sehr, sehr starker, kreativer, inspirierender Kopf hinter diesen Spielen.
Und mich freut die Wahl insbesondere auch persönlich sehr, weil ich A, ein sehr großer Siberia-Fan bin und mich sehr auch auf den dritten Teil freue, der gerade entwickelt wird. Und B, Siberia tatsächlich das erste Spiel war, was ich für Adventure Treff getestet habe. Und deswegen gratuliere ich Benoit da sehr. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dieses Jahr ihn endlich mal kennenzulernen. Ich habe ihn noch nie gesehen vorher.
Genau, wir haben ihm, er konnte leider nicht zur Party kommen, weil ihm das alles ein bisschen zu stressig ist. Er hat ja zu mir auch, er hat zu mir dann gesagt, er fährt am Donnerstag wieder, weil er gehört hat, also wir haben ihn am Mittwoch getroffen, er fährt am Donnerstag wieder, weil er gehört hat, am Donnerstag sind noch mehr Leute da. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass Mittwoch noch niemand da ist. und er hat gemeint, nee, so viele Leute, das mag er nicht so. Hat sich aber sehr gefreut über unsere Urkunde. Ich glaube, er hat auch kurz doch mal...
Er spricht auch recht schlecht Englisch, was natürlich dann schwierig ist auf so einer Veranstaltung.
Hat sich aber trotzdem die Mühe gemacht, in seinem Englisch, das er eben hat, nochmal im Video sich zu bedanken.
Genau. Und
das Video ist inzwischen, glaube ich, schon online.
Ist jetzt online, ihr könnt es angucken. Und ja, vielen Dank an Benoit. Wir hätten ihn tatsächlich auf der Party notfalls ja mit Jean-Baptiste verkuppeln können, der ihn gedolmetscht hätte, garantiert. Vermutlich hätte er dann einfach Blödsinn übersetzt, nachdem er es geschafft hat, sich auf der ganzen Party durchzuschnorren und es irgendwie hinbekommen hat, dass wir ihm immer irgendwie Bier gekauft haben, ohne dass er jemals selbst was bezahlt hat. Aber es wäre sicherlich auch lustig geworden. Also von daher, Benoit war selber leider nicht auf der Party, aber er hat sich sehr gefreut, das Video könnt ihr sehen und ja, herzliche Glückwünsche, Benoit Sokal. Dann gibt es noch eine letzte Sache. Wir sind Samstag aufgestanden mit Hangover, außer Jan. Und
Jan ist auch aufgestanden.
Jan ist aufgestanden, hat aber keinen Hangover. Und dann sind wir noch wohin gefahren, nämlich zu einem Escape Game.
Und das weil wir hatten irgendwie noch nicht genug nach der Gamescom. Nee,
wir wollten uns mal ein bisschen anstrengen.
Ja, ein bisschen gefordert werden. Wenn man immer so unter den eigenen Möglichkeiten arbeitet.
Wir wollten mal was anderes machen, zum Beispiel was spielen.
Ja, und auch, also Escape Games haben wir auch gesagt, so eine Stunde ist immer so ein bisschen, ist ja langweilig, das ist ja keine Herausforderung. Lass uns doch mal 90 Minuten Escape Game machen. Oder es gibt ein 90 Minuten Escape Game, nicht weit von unserem Hotel entfernt, in Köln, namens Breakout Cologne. Wir hatten den Macher David Ruder schon mal interviewt. Das haben wir jetzt getestet. Dazu wird es ein Feature geben, also ein Video-Feature mit Interview und Feedback. Da werden wir das dann noch im Detail beleuchten. Aber ich glaube, uns hat es allen sehr Spaß gemacht.
Ja, war richtig cool.
War richtig gut. Jan hat es leider nicht geschafft, uns aus dem Raum rauszubringen.
Ja, ich habe versagt, einfach weil so ein Escape Game ein Team-Event ist. Und ohne funktionierendes Team kann man einfach da nicht reißen. Ja. Krieg ich das nicht hin.
Ja. Wir haben uns hingesetzt und ihm zugeguckt. Aber es hat nicht gereicht. Nein, also wir werden das Feature einfach online stellen demnächst. Hat viel Spaß gemacht, denke ich. Also wir waren alle
auf jeden Fall, war in einiger Hinsicht ein sehr ungewöhnlicher Escape Room mit vielen eigenen Ideen.
Genau. Was genau erfährt ihr noch? Ja, das war's dann eigentlich im Prinzip für dieses Jahr. Was für ein Jahr. Was für eine Gamescom.
Wahnsinn.
Wir werden unseren Urenkeln davon erzählen.
Aber jetzt müssen wir ja auch noch einen Song ankündigen.
Was machst du, Jan?
Ich stell mir gerade vor, ob das nicht ein bisschen creepy ist, wenn du meinem Urenkel erzählst, wie diese Gamescom war.
Wie du dieses Escape Room versaftet hast.
Ja. Also es ist schon so weit gekommen, dass wir einfach neue Wörter erfinden müssen.
Und damit wir das nicht weiter tun und unsere Leser weiter verwirren, rede ich mit einer Person, die sich mit Wörtern auskennt. Nämlich Töni.
Der Döni.
Der Toni hat ja schon zwei klasse Songs für den Podcast gesponsert. Und ich glaube, du hast noch einen dritten dabei.
Ja, der heißt Ein weiterer Tag.
Was? Nein. Tut mir leid, beim besten Willen, nein. Gut, dass das nicht vorbereitet war. Wir hätten das nie so hinbekommen.
Ein wirklich sehr passender Titel. Ja, da geht es eigentlich einfach nur darum, dass halt für manche Leute, die leben einfach nur von Tag zu Tag, ohne wirklich was daraus zu machen. Und es gibt halt eben auch Leute, die, die einfach was wirklich aus ihrem Tag machen.
Und so viel.
Und ja. Einfach halt wirklich sich sagen, so okay, hier ist jetzt mal Schluss, jetzt mache ich was aus meinem Leben und quasi dann an einem Tag einfach alles drehen.
Ja, also genau.
Und
unsere Lösung
genau.
Für das Problem ist einfach, einen großen Teil der Nacht umzurufen als Teil des Tages. Aber das ist nicht die richtige Lösung für jeder.
Ja, das stimmt.
Okay. Und wenn man heute nichts geschafft hat, wie wir beim Escape Game, ja, dann schaffen wir morgen einfach mehr.
Genau, deswegen
zum
packen
Beispiel
wir morgen
mehr zu schlafen.
Ja, hervorragend. Wunderbar, dann sagen wir allen treuen Lesern, Zuhörerinnen und Zuhörern und Lesern und allen und Partygängern vielen
und
Dank.
Und dem einen Zuschauer.
Und dem einen Zuschauer, der ein Like gegeben hat bei der Live-Veranstaltung, die wir mal gepostet haben.
Mitten in der Nacht.
Mitten in der Nacht, genau. Die wir dann gelöscht haben, glaube ich. vielen Dank und danke an euch.
Ja, danke fürs Dasein. Danke fürs hier sein.
Danke fürs dort sein.
Und nächstes Jahr vielleicht in einem anderen Hotel.
Vielleicht. Aber wir haben das Stolz.
Wir haben schon gebucht für nächstes Jahr. Aber wir wollen nicht unbedingt. Wir wollen nicht unbedingt. Ja, dann. Ciao und
tschüss.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Ich wache langsam auf, schau nach draußen, alles grau. Fuck, Zelt in Bars blau. Sehe Parallelen zu meinem Leben, aber eben dieses Elend seid gelegentlich, dass noch was zu holen im Leben ist. Manchmal geht es hoch, aber halt doch wieder runter. Doch bloß um nochmal zu steigen, und zwar nur aus diesem Grund, ja. Aber du musst auch verstehen, nichts ist selbstverständlich. Verrück doch nicht einmal das geschmierte Brot auf deinem Esstisch. Alles, was noch kommt oder war, lässt sich halt seine Art Test sehen, ohne Frage. Willst du was bekommen oder wird dir was genommen? Egal was denn noch geschehen wird, Hauptsache du bleibst besonnen. Treffe nur Entscheidungen, auch wenn sie dich verletzen. Kühl den Kopf bewahren, fällt doch leichter in der Winterkälte. Wichtig ist, dass du begreifst, was ich sagte. Für viele ist heute nur ein weiterer Tag.
Oder falls ein anderer hat der heutige Tag vergehen.
Ganz egal, ob du was draus gemacht hast oder nicht, sag dir für morgen, du schaffst das.
Oder falls
ein anderer
heute morgen
Geldtag
noch kommen.
Ganz egal, ob du dich vorbereitet hast oder nicht, sag mir einfach, morgen reiß ich was, ja. Während sich nun allmählich der Abend zeigt, erinnerst du dich zurück an Stationen der Vergangenheit. Mit Freunden an Bier zwischen Joints voller Weedkippen. Wolltest nicht vieles, nur Träume verwirklichen. Wäre es so einfach, gäbe es kein Erfolgserlebnis. Wie wenn ich den Song nicht rechne, aber trotzdem Gold bekäme. Ja, vielleicht würde ich's annehmen, wann sagt man schon mal Gold ein? Aber wie, frage ich, wie könnte ich stolz sein? Denn das Gefühl, etwas geschafft zu haben, ergibt sich nur daraus, etwas gemacht zu haben. So simpel es sein mag, so wahr ist es. Und erzählen kann man nicht mal nur so reinschnuppern wie bei Gratis-Tests. Man hat nur eins davon, das auch direkt startet. Ich entscheide selbst, ob ich daran festhalte. Ja, ich hoffe, du begreifst, was ich rede. Denn manche Menschen ändern heute ihr ganzes Leben. Ganz egal, ob du was groß gemacht hast oder nicht, sag dir für morgen, du schaffst das. Denn ganz egal, ob du dich vorbereitet hast oder nicht, sag dir einfach, morgen reiß ich was, ja.
Okay, wie finde ich denn deine Telefonnummer raus?
Benutzt bei Edna bricht aus die Gabel mit der Lampe.